Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Dezember 2013 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Hans-Dieter Wohlfahrt zum Thema zur musikalischen Deutung der Weihnachtsbotschaft am 20. Dezember 1987 im Rahmen des Sonntagabend in der Akademie über das gleichnamige Thema in den Räumen der Katholischen Akademie in Freiburg gehalten. Der mit Hörbeispielen illustrierte Vortrag wollte das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, das nicht allein in Theologie und Verkündigung, sondern auch in der abendländischen Musik eine reiche Fülle von Auslegungen erfahren hat, anschaulich und anhörbar vergegenwärtigen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Weihnachtsgeschichte des Lukas wird uns berichtet, dass es Engel waren, die das Ereignis der Christgeburt den Hirten verkündeten. In der Gegenüberstellung von Engeln und Hirten, also von Gottesboten einerseits und Menschen der ärmsten sozialen Stufe andererseits, kommt die Doppelnatur des Weihnachtsgeschehens bereits sinnfällig zum Ausdruck. Denn die Geburt im Stall zu Bethlehem war nach theologischer Anschauung und gemäß christlichen Glaubens sowohl ein göttliches als auch ein menschliches Ereignis. Und das Kind, das da geboren wurde, hieß nicht nur Jesus, sondern zugleich Christus, das heißt der Gesalbte, der Messias. Jesus, das ist das Menschenkind, der Sohn des Zimmermanns Josef, das Kind, das im Stall geboren wird und das diesen Stall auch noch mit Ochs und Esel teilen muss. Christus aber, das ist der Gottessohn, der Welterlöser und Weltherrscher. Dieser Doppelnatur entsprechen auch die uns bekannten Weihnachtslieder, wobei es uns auffällt, dass zu bestimmten Zeiten jeweils eine dieser beiden Naturen deutlich bevorzugt wird. Grundsätzlich darf gesagt werden, dass bis ins 16. Jahrhundert hinein der Aspekt des Weltherrschers dominiert. Sei uns willkommen, Herr Christ, der du unser aller Herr bist. So heißt es im ältesten erhaltenen deutschen Weihnachtslied, aufgezeichnet um 1390. Oder denken wir an das bekannte Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Diese Worte lassen vor unserem inneren Auge das Bild eines prächtigen Einzugs entstehen. Die archaische Würde einer byzantinischen oder romanischen Pantokrator-Darstellung tut sich vor uns auf. Demgegenüber vertreten Lieder wie In Dulci Jubilo, nun singet und seid froh, oder Josef, lieber Josef mein, oder auch die altvertrauten Weihnachtsgesänge, Maria durch einen Dornwald ging, oder es ist ein Ros entsprungen, in ihrer Zärtlichkeit und Intimität den irdischen und menschlichen Aspekt des Geschehens von Bethlehem. In diesen zuletzt genannten Liedern wird die fassbare Seite der Christnacht beschrieben und besungen. In ihnen hören wir etwas von den so menschlich anmutenden Engeln, wir hören von Maria und Josef, vom Kind in der Krippe, den Stalltieren und von den Hirten mit ihren Schafen und schließlich von den Weisen aus dem Morgenlande. Die anheimelnde Geborgenheit einer Bauernstube umfängt uns. In den Bereich der Hirtenmusik gehört auch das französische Noël, ein bestimmter Typus von weihnachtlicher Musik, der uns seit dem 13. Jahrhundert begegnet. dem französischen Noël nahestehend, sind die Pastoralkompositionen, die wir in großer Zahl in deutschen und italienischen Quellen finden. Bevor ich mit meinen Ausführungen fortfahre, hören wir uns das altvertraute Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komm ich her« an, in einem fünfstimmigen Satz von Johannes Eckardt, einem deutschen Komponisten des späten 16. Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, wenn wir eingangs die göttliche Seite der Christgeburt der menschlichen Seite gegenüberstellten, indem wir die Engel und Hirten als Vertreter zweier ganz unterschiedlicher Sphären nannten, dann ist trotz dieses Gegensatzes auch eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Bereichen zu beobachten. Dieses Gemeinsame scheint mir die Musik zu sein. Das Gloria in Excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe, mit dem die himmlischen Heerscharen in der Christnacht Gott priesen, können wir uns nicht anders als gesungen vorstellen. Die Maler mittelalterlicher und barocker Weihnachtsbilder hoben diesen musikalischen Aspekt des Gloria dadurch hervor, dass sie die Engel mit zum Singen geöffnetem Mund darstellten und ihnen oftmals auch noch ein Notenblatt in die Hand gaben. Weitere Engel mit Musikinstrumenten konnten hinzutreten. Doch auch die Hirten drücken ihre Freude musikalisch aus. Wenn es im 20. Vers des 2. Kapitels des Lukas-Evangeliums heißt, die Hirten priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, dann können wir auch hier nicht anders, als uns eine gesungene oder musizierte Lobpreisung vorzustellen. Die Fülle der uns überlieferten Hirtenmusiken gründet sich auf dem soeben genannten Vers. Der heilige Augustinus erläutert in einem seiner Psalmkommentare das Wesen einer solchen Lobpreisung und er verwendet dafür die Bezeichnung Jubilus. Was ist ein Jubilus? Augustinus versteht darunter ein wortloses, ekstatisches Singen, in das der Mensch verfällt, wenn er von einem gewaltigen Ereignis überwältigt wird. Augustinus bemerkt dazu: Was aus vollem Herzen strömt, das können Worte nicht ausdrücken. Der Jubilus ist demnach eine Art des Singens, mit der das Herz die Glückseligkeit zu erkennen gibt, die mit Worten nicht gesagt werden kann. Wem aber käme ein solcher Jubel nicht eher zu als dem unnennbaren Gott? Wenn man ihn aber mit Worten nicht erfassen kann und Stillschweigen unmöglich ist, was bleibt denn da anderes übrig, als in wortlosen Jubel auszubrechen? Wie sollte das Herz denn anders frohlocken, wenn Worte fehlen und die überschäumende Seligkeit kein Silbenmaß mehr kennt? Dann singet ihm mit einem Jubilus. So heißt es im Kommentar zum 32. Psalm. Die Engel preisen Gott mit Worten. Sie bleiben dem Logos verbunden. Die Hirten aber drücken ihre Freude wortlos aus. Sie äußern ihr Überwältigtsein in einem wortlos ekstatischen Jubilus. Wenn wir versuchen wollen, die Fülle weihnachtlicher bzw. auf Weihnachten bezogener Musik zu ordnen, dann bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten an. Entweder können wir von einem theologischen Aspekt ausgehen oder von einem musikgeschichtlichen. Werfen wir zunächst einen Blick auf den theologischen Aspekt, indem wir fragen, wo ist im Neuen Testament von Weihnachten die Rede? Da ist zunächst an das erste Kapitel des Johannesevangeliums zu erinnern, wo es im 14. Vers heißt: Et verbum caro factum est, und das Wort ward Fleisch. Dieses Wort des Johannes fand sehr bald Eingang in das christliche Glaubensbekenntnis, das Credo. Und zwar an der Stelle, wo es im lateinischen Text heißt: Et incarnatus est, und er ist Fleisch geworden. Das Credo ist bekanntlich der dritte Teil des Messordinariums, des Ordinarium Missae. Ursprünglich war das Credo ein Taufbekenntnis, das schon in einer sehr frühen Zeit des Christentums gesprochen wurde. Erstmals formuliert in dem uns bekannten Text wurde es auf den Konzilien von Nicea 325 und Konstantinopel 381. Das Credo wurde aber erst 1014 durch Papst Benedikt den 8. ein fester Bestandteil der römischen Messordnung, nachdem Kaiser Heinrich der 2. ihn dazu gedrängt hatte. Zuvor war das Credo schon durch Karl den Großen für das Frankenreich vorgeschrieben worden, und zwar im Jahre 798. Ein zweiter Aspekt innerhalb der theologischen Fragestellung. Im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums verkündet der Engel Gabriel die bevorstehende Geburt des Gottessohnes an Maria. Maria stimmt daraufhin einen Lobgesang an, das sogenannte Magnificat Anima Mea Dominum, auch Canticum Beate Maria Virginis genannt. Wir finden diesen Text im ersten Lukas-Evangelium, Vers 46 bis 55. Drittens, die Verkündigung der Christgeburt durch die Engel an die Hirten, Lukas 2. Dieser Verkündigung folgt der Lobgesang der Engel, Gloria in Excelsis Deo, auch Hymnus Angelicus oder große Doxologie genannt. Schließlich die Legende von den heiligen drei Königen. Soweit der theologische Aspekt. Es liegt auf der Hand, dass der musikgeschichtliche Aspekt sich weitgehend an den theologischen Aspekt anschließt. Sobald das Credo gesungen wurde, einstimmig selbstverständlich im gregorianischen Modus, da wurde auch das Et Incarnatus Est vertont und damit haben wir so etwas wie die erste weihnachtliche Komposition vor uns. Der Lobgesang der Maria, das Magnificat, ist ebenfalls sehr häufig komponiert worden, vor allem seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert wurde es auch innerhalb der polyphonen Musik öfters komponiert. Einer der ersten, der es tat, war John Dunstable, später aber auch Josquin des Prez und viele andere. Uns allen ist das berühmte Magnificat Johann Sebastian Bachs vertraut. Drittens, der Hymnus Angelicus, der Lobgesang der Engel, das Gloria in Excelsis Deo. Auch dieser Text ist unzählige Male vertont worden, zuerst selbstverständlich innerhalb des gregorianisch gesungenen Gloria. Viertens, die Hirtenmusik. Die Musik der Hirten hatte eine uralte Tradition und reicht in vorchristliche Bereiche zurück. Was es mit der Hirtenmusik auf sich hat, die uns allen aber auch in der Kunstmusik vertraut ist, darauf komme ich später zu sprechen. Aus dem Krippenspiel der Hirten entwickelte sich später das geistliche Spiel, auch das Dreikönigsspiel, das Weihnachtsspiel und dieses wiederum wurde zur Urform der Historia und des Oratoriums. Wir wollen uns heute bei unserer Betrachtung auf zwei der genannten Aspekte beschränken. Erstens auf die Vertonung des Et Incarnatus Est, zweitens auf Hirtenmusiken in der Kunstmusik des 17. und 18. Jahrhunderts. Et Incarnatus Est. Hätte man einen Angehörigen der christlichen Urgemeinde gefragt, was seiner Ansicht nach wohl das wichtigste Ereignis im Leben Jesu gewesen sei, dann hätte er gewiss geantwortet, der Opfertod am Kreuz von Golgatha und die Auferweckung zu neuem Leben. Ostern war das alles entscheidende Ereignis, um dessen Willen man Christ war. Ostern wurde verstanden als der achte Schöpfungstag, als der Tag, an dem die Welt von Neuem erschaffen wurde. In der Genesis des Alten Testamentes ist von 7 Schöpfungstagen die Rede, aber die alte Welt ging verloren. Durch Christi Opfertod und Auferstehung wurde die Welt neu erschaffen, sodass man Ostern jetzt mit Fug und Recht als den achten Schöpfungstag verstehen durfte. Bekanntlich hatte der spätantike Mensch, ein enges Verhältnis zur Zahlensymbolik. Seit Pythagoras spielte die Zahl eine große Rolle im Denken des Griechen. Die Zahlenmystik oder Zahlensymbolik aber war ein Phänomen der Spätantike, die ja bekanntlich zeitgleich ist mit dem frühen Christentum. Wie sehr die Vorstellung eines achten Schöpfungstages auch in die Kunstgeschichte hineinwirkte, das erkennen wir daran, dass man die Zahl 8 auch in den Taufkapellen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte bis hin zur Romanik auf einem achteckigen Grundriss, einem Oktogon, erbaute. Als Karl der Große seine Aachener Pfalzkapelle entwerfen ließ, war es für ihn fast selbstverständlich, dass auch diese Pfalzkapelle als oktogonaler Bau zu errichten war. Aber nicht nur Kirchen, Pfalzkapellen, Taufkapellen wurden auf einem achteckigen Grundriss errichtet, sondern auch die Taufbecken jener Zeit zeigen häufig eine achteckige Form. Zahlensymbolik erscheint uns modernen Menschen gelegentlich als eine geistreiche Spielerei. Im Verständnis des antiken Menschen war sie das aber nicht. Die Zahl wurde verstanden als die Überwindung des Chaos. Durch die Messbarkeit der Welt gelang es, aus dem Chaos einen Kosmos entstehen zu lassen. Zurück zu Ostern. Erst von Ostern her gewinnt die Menschwerdung Gottes, Weihnachten, ihre Bedeutung. Die Vorstellung, dass Gottes Wort, oder wie der Grieche sagte, der Logos, in der Gestalt Jesu seine Inkarnatio, seine Fleischwerdung erfahren habe, ist im ersten Kapitel des bereits genannten Johannesevangeliums ausgesprochen. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et verbum caro factum est. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Hier ist von einem göttlichen Logos die Rede, der als Gott und bei Gott seit Ewigkeit voraus existiert. Mit Jesus offenbarte sich Gott in der Welt, doch diese Menschwerdung Gottes war zugleich eine Entäußerung und Erniedrigung Gottes. Von hierher begründet der Apostel Paulus die Bereitschaft zur Selbstlosigkeit und Nächstenliebe. Wir lesen im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Philipper, Vers 5, ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Das heißt, so wie Jesus Knechtsgestalt annahm und sich selbst erniedrigte und gehorsam war bis zum Tode, so sollten auch diejenigen zur Selbsterniedrigung bereit sein, die in der Nachfolge Christi stehen. So betrachtet ist das et incarnatus est stets in Verbindung mit dem Kruzifixus und dem et resurrexit zu sehen. Ich entsinne mich an spätmittelalterliche Weihnachtsbilder, etwa Roger von der Weiden oder Hans Memling, wo im Vordergrund ein anmutiges Weihnachtsbild dargestellt ist, Maria und Josef mit der Krippe, mit dem Christkind darin, im Hintergrund Ochs und Esel, die Hirten im Vordergrund, oben am Himmel die Engel, dass der Maler aber im Hintergrund an der Wand ein Kruzifix gemalt hat. Damit hat der Maler zugleich Exegese getrieben. Er hat darauf hingewiesen, dass die Christgeburt immer vor dem Horizont von Golgatha zu verstehen sein muss. Wir werden nachher sehen, dass sich das auch in der Musik wiederfinden lässt. Ein weiterer Aspekt. Die Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums ist vor dem Hintergrund einer politisch bedingten Heilserwartung zu verstehen. Die Menschen jener Zeit warteten sehnsüchtig auf das Erscheinen eines göttlichen Welterlösers. Sie kennen vielleicht die berühmte vierte Ekloge des römischen Dichters Vergil. Diese vierte Ekloge wurde etwa um 42 vor Christus geschrieben. Und es ist viel überlegt worden, ob diese vierte Ekloge vielleicht als eine Prophezeiung auf die Geburt Christi verstanden werden dürfe. Ich zitiere Ihnen die entscheidenden Verse aus der vierten Ekloge des Vergil. Nun ist gekommen die letzte Zeit nach dem Spruch der Sibylle. Neu entspringt jetzt frischer Geschlechter erhabene Ordnung. Schon kehrt wieder die Jungfrau, Saturn hat wieder die Herrschaft. Schon steigt neu ein Erbe herab aus himmlischen Höhen. Sei nur dem nahenden Knaben, mit dem die eisernen Menschen enden, und allen Welten ein goldenes Alter erblüht. Gnädig sei ihm, du Helferin, reine, schon herrscht dein Apollo. Diese so prophetisch anmutende vierte Ekloge des Vergil, 42 vor Christus, niedergeschrieben, zeigt uns ganz deutlich, dass die Menschen jener Zeit von dem Wunsch, dem sehnsüchtigen Wunsch nach einem Welterlöser ergriffen gewesen sein müssen. Die Vergöttlichung Jesu, wie auch die Vorstellung einer Vergöttlichung des Menschen überhaupt, ist nicht ohne hellenistisches Gedankengut nachzuvollziehen. Die griechischen Mysterienkulte, ich erinnere etwa an die eleusinischen Mysterien, die Dionysos-Mysterien oder an die Orpheus-Mysterien, sie alle gründeten sich zu großen Teilen auf der Vorstellung, dass in der Ekstase bzw. in der Meditation die Eingeweihten göttliche Fähigkeiten erlangen könnten, zum Beispiel die Gewissheit eines ewigen Lebens. Dazu ein Beispiel. Orpheus hatte durch seinen Gang in den Hades bewiesen, dass eine Rückkehr aus dem Totenreich möglich sei. Es ist gewiss kein Zufall, wenn die frühen Kirchenväter Orpheus oft in Analogie zu Christus gesehen haben, so wie Orpheus in den Hades hinabstieg, um Eurydike zu neuem Leben zu erwecken, so stieg Christus, auch im Glaubensbekenntnis, hinab in das Reich des Todes, um die Welt aufs Neue zum Leben zu erlösen. Augustinus bezeichnete das Kreuz von Golgatha einmal als die Lyra Christi. Die Lyra, das Instrument des Orpheus, wird hier aufs Engste in Beziehung gesetzt zum Kreuz von Golgatha. Erlösung hier wie dort. In den Mysterienkulten glaubten die Menschen jener Zeit, ebenfalls göttliche Kräfte zu erlangen und somit vergöttlicht zu werden. Die Voraussetzung für die Gottwerdung des Menschen ist aber stets die Menschwerdung Gottes. Die griechische Theologie der ersten nachchristlichen Zeit ist überdies stark von platonischem Gedankengut geprägt. Die Gottwerdung des Menschen erscheint hier als ein End- und Zielpunkt eines großen, aufwärtsführenden Erziehungsprozesses. In Jesus wurde Gott geschichtlich fassbar. Er wurde Mensch, damit die Menschen göttlich würden. Das ist eine Vorstellung, die vielleicht nicht leicht nachzuvollziehen ist. Ich will einmal versuchen, durch den Vergleich mit einem musikalischen oder sagen wir musikgeschichtlichen Phänomen diese Vorstellung zu erhellen. In der griechischen Musikanschauung dachte man niemals nur die klingende Musik als einzige Möglichkeit von Musik, sondern neben der klanggebundenen Musik, die wir schlechthin als Musik bezeichnen, dachte man spätestens seit Pythagoras auch noch eine höhere Art von Musik. Die Römer bezeichneten diese höhere Idee von Musik als Musica mundana. Konkret gesprochen verstand man darunter die von Gott, oder die Griechen würden sagen von den Göttern, geschaffene harmonikale Weltordnung, wie sie sich etwa offenbart in der Bewegung der Himmelskörper, der Planeten, der Wiederkehr der Jahreszeiten und dergleichen mehr. In der Lehre Platons war unsere irdische Musik lediglich ein klingendes Abbild, ein Mikrokosmos jener hohen göttlichen harmonikalen Musik. Nun gab es aber noch in der Vorstellung Platons eine dritte Kategorie von Musik. Die Römer nannten diese dritte Art die Musica humana. Gemeint war damit die Harmonie zwischen Leib, Seele und Geist. Auch diese Musica humana ist eine gedachte Harmonie, wie sie der Mensch zwar anstreben soll, wie sie aber nur erreicht werden kann infolge eines großen aufwärtsführenden Erziehungsprozesses. Das heißt, wenn der Mensch sich in seinem irdischen Leben oder in der Musik stets an der göttlichen harmonikalen Ordnung orientiert, dann entsteht in ihm eine Musica humana, die ihrerseits wieder mit der göttlichen Harmonie übereinstimmt. Wir verstehen sehr gut, dass die Musik in der Antike einen Rang einnahm, wie man ihn damals keiner anderen Kunst zuerkannte. Versuchen wir jetzt, an die Stelle der Musica mundana, der Weltenharmonie, die von Gott geschaffen ist, Christus zu setzen. Und an die Stelle der Musica instrumentalis, unserer klingenden Musik, die Menschheit. Dann verstehen wir etwa, was die griechischen Theologen der ersten nachchristlichen Zeit unter Gottwerdung des Menschen und Menschwerdung Gottes verstanden. Ich will versuchen, es zu verdeutlichen. Zurück zu dem griechischen Musikverständnis. Der Mensch soll sich mit seiner irdischen Musik versuchen, an die göttliche harmonikale Musik anzupassen. Wenn es ihm gelingt, dann entsteht in ihm eine Musica humana, die Harmonie zwischen Leib, Körper und Geist. Wenn wir an die Stelle der Musica mundana Christus setzen und ihn als Vorbild, als Ideal betrachten, dann entsteht auch innerhalb des Menschen, der diesen Versuch unternimmt, so etwas wie eine harmonische Übereinstimmung mit Gott. Die Gottwerdung des Menschen, die Menschwerdung Gottes. In Jesus wurde Gott geschichtlich fassbar. Gott erscheint in dieser platonisch geprägten Vorstellung als großer Pädagoge. In Jesus erscheint er den Menschen so, wie sie als seine Geschöpfe eigentlich hätten sein sollen. In der Gestalt Jesu wird das durch Schuld und Sünde bis zur Unkenntlichkeit verunstaltete Bild Gottes im Menschen wieder gereinigt, regeneriert und darüber hinaus zur Vollendung geführt. Dieses so wiederhergestellte Bild Gottes im Menschen soll von nun an als Modell und Beispiel dienen und die Menschen zur Nachfolge oder wie die Griechen sagten, zur Mimesis auffordern, um so auch ihrerseits göttlich zu werden, das heißt zu Gott zu gelangen. Ostern erscheint so als neue Weltschöpfung, ich sagte es schon. Um hierhin zu gelangen, musste Gott zuvor in Jesus Mensch werden. Jesus ist nach dieser Lehre Inkarnation des Logos. Ich fasse zusammen. Die Menschwerdung Gottes ist Voraussetzung dafür, dass der Mensch Göttlichkeit erlangt. Oder neuzeitlicher ausgedrückt, ohne Jesus und die durch ihn vorgelebte Vorbildlichkeit ist keine Menschwerdung des Menschen möglich. Jesus erscheint nun aber nicht als übermächtiger Herrschergott, sondern als ein Gott der Ohnmacht, als ein Gott in der Krippe und schließlich als ein ans Kreuz genagelter Gott. In Jesus hat Gottes Wort menschliche Gestalt angenommen. Jesus hat in seinem ganzen Reden, Handeln und Leiden Gott auf eine Weise geoffenbart, die vorstellbar und vielleicht sogar nachvollziehbar sein könnte. In der Gestalt Jesu stimmten Wort und Tat, Lehre und Leben überein. Jesus ist Gottes Logos in menschlicher Gestalt. Er ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Wenden wir uns jetzt dem musikalischen Aspekt des Et Incarnatus Est zu. Ich sagte vorhin, dass das Et Incarnatus Est, er hat Fleisch angenommen, an zentraler Stelle innerhalb des Glaubensbekenntnisses, also des Credos, steht. Und wenn wir jetzt der Frage nachgehen, auf welche Weise die Komponisten dieses Wort interpretiert haben, dann müssen wir einfach einmal einen Blick in die Musikgeschichte tun und Ausschau halten nach einer möglichst frühen Quelle. Die früheste Quelle in der Musik ist für uns der gregorianische Choral. Seit wann es ihn gibt, vermögen wir nicht zu sagen. Wir wissen nur, dass er durch Papst Gregor I. etwa um 600 kanonisiert worden ist und für die gesamte christliche Kirche verbindlich erklärt wurde. Er ist ja auch heute noch nicht vergessen, er ist heute lebendig. Wir hören uns als erstes Klangbeispiel das Credo aus einem Ordinarium Missae an und vielleicht achten Sie einmal darauf, ob das Et Incarnatus Est in dieser Vertonung einen besonderen musikalischen Rang einnimmt oder nicht. Bei diesem gregorianischen Beispiel, meine Damen und Herren, haben Sie sicherlich den Text verstanden, aber vielleicht waren Sie enttäuscht darüber, als Sie merkten, dass der unbekannte Komponist diesen Text überhaupt nicht besonders herausgehoben hat. Die Singweise der Gregorianik fließt weiter wie zu Anfang. Es werden keine einzelnen Textworte besonders hervorgehoben, auch nicht das Et Incarnatus Est. Das darf uns nun aber nicht zu dem modernistischen Urteil verleiten, als sei den Menschen jener Zeit, nehmen wir an, wir befinden uns im frühen Mittelalter, das Et Incarnatus Est gleichgültig gewesen. Es war vielmehr so, dass der lateinische Credo-Text als etwas Göttliches an sich galt, dass nicht der menschlichen Nachhilfe etwa durch kunstästhetische Betonung einzelner Wörter bedürfe. In der Vorstellung jener Zeit war nicht nur dieser Text, sondern das Lateinische schlechthin eine Kultsprache, deren Würde und Kraft in ihr selbst lag. Hätte der Komponist versucht, hier einzelne Wörter oder Wortabschnitte illustrierend herauszuheben, dann hätte man das im damaligen Verständnis wahrscheinlich überhaupt nicht einsehen können. Denn das Herausschälen einzelner Textworte mit Hilfe einer illustrierenden Musik ist ja etwas Irdisches, etwas gar zu Irdisches, etwas Künstlerisches. Und in der damaligen Vorstellung war für eine solche Idee noch kein Platz. Es bedurfte erst der Weltanschauung der Renaissance, wie wir sie in Florenz etwa seit dem 14. Jahrhundert kennen, um jetzt auch diesen durchaus menschlichen Aspekt einer mit künstlerisch-musikalischen Mitteln ausgelösten Textinterpretation zu ermöglichen. Wir hören uns jetzt als zweites Beispiel den entsprechenden Abschnitt aus der Messe de Notre-Dame von Guillaume de Machaut an. Guillaume de Machaut war ein großer französischer Komponist des späten 14. Jahrhunderts. Wir hören jetzt nicht mehr das ganze Credo, sondern wir setzen etwas vor dem Zitat et incarnatus est ein und wollen dann einmal darauf achten, ob der Komponist hier oder im nachfolgenden Text gewisse Kunstmittel anwendet, um hier etwas herauszuheben. Bei diesem Beispiel, etwa aus dem Jahre 1370, haben wir gemerkt, dass der Komponist ein Kunstmittel angewandt hat. Und zwar hat er den polyphonen Fluss der Stimmen plötzlich abgebrochen und hat an ihre Stelle ruhige, stehende Akkorde gesetzt. Man nannte dieses Kunstmittel in der Folgezeit Noema, was so viel bedeutet wie Hinweis, Wink auf etwas Wichtiges. Nun hat Guillaume de Machaut dieses Kunstmittel im vorliegenden Beispiel aber noch nicht für den Abschnitt des Et Incarnatus Est eingesetzt, sondern erst für die unmittelbar nachfolgenden Worte Ex Maria Virgine. Auch das war bereits eine Interpretation. Von Machaut selbst gibt es kein zweites Beispiel, er hat nur eine Messe komponiert, aber er hat mit diesem Beispiel seinen Nachfolgern und den nachfolgenden Jahrhunderten ein Mittel an die Hand gegeben, wie man verfahren kann, um besonders wichtige Textstellen herauszuheben. Diese stehenden Akkorde, gleichsam zeitlos, der Zeitlichkeit enthoben, die dienten ja auch der besseren Textverständlichkeit. Sie waren vielleicht nicht so kunstvoll wie das polyphone Gewebe vorher und hinterher, aber durch ihre Besonderheit heben sie den Text ganz deutlich hervor. Hören wir uns ein weiteres Beispiel an, Josquin des Prez, ein großer Komponist der sogenannten burgundisch-flämischen Epoche, erlebte etwa um 1500. Bei diesem Beispiel von Josquin des Prez haben wir ganz deutlich gemerkt, wie der polyphone Fluss plötzlich stockt und nach einer Pause einzelne, ruhige, völlig ametrisch im Raum stehende Akkorde erklingen, und zwar jetzt auf den Text Et Incarnatus Est. Erst hinterher wird der polyphone Fluss wieder aufgenommen. Wenn ich vorhin sagte, dass diese ruhenden Akkorde etwas Überzeitliches haben, dann ist auch das Textexegese. Es wird darauf hingewiesen, dass die Menschwerdung Gottes nicht nur als ein historisches Ereignis zu interpretieren sei, sondern als ein zeitloses, ein überzeitliches, das sich jeglicher, ich möchte fast sagen, jeder philologischen Betrachtung entzieht. Hören wir ein weiteres Beispiel von einem jüngeren Zeitgenossen Josquins, Ludwig Senfel. Ludwig Senfel war Hofkapellmeister bei Kaiser Maximilian I. Hier war es wieder ganz deutlich, wie das Et Incarnatus Est in seiner Bedeutung auch musikalisch hervorgehoben wird. Und gleich noch ein weiteres Beispiel von einem großen Komponisten des späten 16. Jahrhunderts, Palestrina. Es handelt sich dabei um einen Abschnitt aus der berühmten Missa Papae Marcelli. Wir merken, wie über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten hinweg, wir haben jetzt Beispiele vom 14. bis zum späten 16. Jahrhundert gehört, den damaligen Komponisten, wir dürfen hinzufügen Renaissance-Komponisten, ein künstlerisches Mittel in die Hand gegeben war, mit dessen Hilfe sie zugleich Textexegese betrieben, indem sie die Worte et incarnatus est besonders hervorhoben. Gehen wir jetzt einmal der Frage nach, wie Johann Sebastian Bach das et incarnatus est vertont hat. Wir hören uns den entsprechenden Satz aus der H-Moll-Messe an. Wir nicht, dass es sich hier um eine Vertonung des et incarnatus est handelt, also um die Vertonung eines weihnachtlichen Geschehens, würden wir vermutlich aufgrund dieser Musik auf eine Passionsmusik schließen. Es ist der uns vertraute Passionsklang, wie wir ihn auch aus der Matthäus-Passion oder aus der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach kennen. Man denke zunächst an den Moll-Charakter. Es ist das erste Moll-Beispiel, das wir heute hören. Dann die Demutsgestik in der gesungenen Partie. Aber auch die Schmerzensgebärde in den Figuren der begleitenden Instrumente. Alles das ist uns vertraut aus dem Sprachschatz der Passionsmusiken. Sollte Bach hier zugleich auf Golgatha hinweisen wollen? Ich glaube, es steht für uns alle außer Frage, dass er in diesem Sinne empfunden hat, als er diese Musik schrieb. Und er bestätigt es uns sogar durch einen zweiten Satz aus der H-Moll-Messe, ein Satz, wo vom Lamm Gottes die Rede ist, das die Sünden der Welt trägt. Qui tollis peccata mundi. Bei diesem Beispiel, das wir uns jetzt zum Vergleich anhören wollen, merken wir, dass es genau dieselbe Tonsprache ist, wie im Et Incarnatus ist, die Bach hier für diesen unstreitigen Passionstext anwendet. Man kann sogar bildhaft empfinden, wenn wir genau hinhören, was Bach hier im Quitolis komponiert. Das mit der Sünde der Welt beladene Lamm Gottes wird musikalisch abgebildet durch die fallenden Intervalle des vokalen Themenkopfes und vor allem durch die im Bratschenpart dargestellte Demutsgestik. Das Lamm aber muss seinen schweren Weg gehen. In stereotypen Tonrepetitionen markiert das Violoncello die mühsamen Schritte unter des Kreuzes Last. Doch über all dem ruht eine ganz unirdische, eine überirdische Liebe. In einer lyrischen, geradezu zärtlichen Kantilene singen die Flöten ihren innig verklärten Zwiegesang und verleihen so dem bedrückenden Geschehen einen versöhnlichen Glanz. Indem Johann Sebastian Bach für das Quitolis Peccata Mundi nahezu den gleichen Klang wählt wie beim Et Incarnatus Est, betreibt er zugleich Textexegese, indem er hier das Weihnachtsgeschehen mit dem Passionsgeschehen von Golgatha zusammenfasst. Auf eine ganz andere Weise komponiert Wolfgang Amadeus Mozart den Et Incarnatus-Text. Auch Mozart hebt die betreffenden Textworte ganz deutlich ab, sowohl gegenüber dem Vorausgegangenen wie auch gegenüber dem Nachfolgenden. Vielleicht hat er sich überlegt, wie kann ich diese Textworte auf eine ganz besonders zärtliche und innige Weise komponieren? Und für ihn boten sich dabei selbstverständlich die Mittel der Oper. In dem Moment, wo das et incarnatus est, ausgesprochen wird, verstummt der Chor, und der Einzelmensch, die Einzelstimme, das Duett tritt an seine Stelle. Ganz ähnlich verfuhr auch der Spätromantiker Anton Bruckner. Auch er wird sich in seiner D-Moll-Messe überlegt haben, wie kann ich diese wichtigen Worte auf die mir zur Verfügung stehende schönste und beste und zärtlichste Weise herausheben? Und da Anton Bruckner nicht nur ein gläubiger Christ war, sondern auch ein fanatischer Verehrer Richard Wagners, kam ihm möglicherweise das Liebesduett aus dem zweiten Akt in Wagners Tristan und Isolde in den Sinn, als er vor der Aufgabe stand, das Et Incarnatus Est zu komponieren. Die Tonsprache Richard Wagners im Liebesduett von Tristan und Isolde war auch für Anton Bruckner das Schönste und Zärtlichste, das er einsetzen konnte und woanders als bei diesen Textworten musste diese Sprache eingesetzt werden. Wir haben anhand zahlreicher Beispiele, die sich zeitlich über mehr als ein Jahrtausend erstrecken, dargestellt, wie die Komponisten gerade diesen auf Weihnachten hindeutenden Text des Et Incarnatus Est interpretiert haben. Ich wende mich jetzt dem Bereich der Hirtenmusik zu, also dem ganz anderen, dem entgegengesetzten Bereich der Weihnachtsmusik. Meine Damen und Herren, die Faszination der Weihnachtsbotschaft ist nicht zuletzt darin begründet, dass sie sich der Not der Welt völlig öffnet. Die Weihnachtsbotschaft wendet sich zuerst an die Hirten als die Ärmsten unter den Notleidenden. Wir lesen in der Weihnachtsgeschichte aber nicht nur von Hirten, wir lesen von einem Stall, von einer Krippe, von einer Magd. Wir erleben hier eine Umwertung der offiziellen Rangordnung. Zugleich kommt es auch zu einer Neuordnung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Nicht mehr der Starke, der Sieger wird bewundert, sondern der Demütige, der zum Verzicht bereit ist. Wir erleben eine Form der Brüderlichkeit, die es bis dahin nicht gab. Diese Umwertung der Rangordnung klingt aber auch schon im Magnificat an, im Lobgesang der Maria, Lukas 1, Vers 46 folgende. Wenn es da heißt, er stößt die Herrschenden vom Stuhl und erhebt die Niedrigen, Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Dann ist das eine extreme Umwertung der bis dahin gültigen sozialen Rangordnung. Hirten spielen in weihnachtlicher Musik bekanntlich eine große Rolle. Aber das gleich aus zwei Gründen, wie mir scheint. Ich wies zunächst darauf hin, dass mit der Bevorzugung der Hirten als die ersten Empfänger der Heilsbotschaft zugleich eine Umwertung der offiziellen Rangordnung verbunden war. Mit der Gestalt des Hirten konnten sich breiteste Bevölkerungskreise identifizieren. Mit Engeln kann man sich nicht identifizieren. Der Hirte war anspruchslos. Er war einfach und im Regelfalle arm. Sein soziales Ansehen war gering. Er gehörte keinem Stande an. Er war im wörtlichen Sinne außerstande. Im Kontrast dazu steht seine enorme Rangerhöhung durch die Weihnachtsgeschichte. Der Hirte ist der Erste, dem die Erlösungsbotschaft der Engel zuteil wird. Aber noch ein zweiter Aspekt scheint mir mit der Gestalt des Hirten verbunden gewesen zu sein. In den dunkelsten Tagen des Jahres sucht der Mensch nach Symbolen lebenserhaltender Kräfte. Symbole dieser Art sind beispielsweise das immerwährende Grün des Efeus, das Grün des Mistelzweiges und das der Tanne. Aber auch das Licht ist ein solches Symbol. Wie schön leuchtet der Morgenstern, jener Stern, der den Hirten und den Königen aus dem Morgenlande, arm und reich, den Weg zum Stall von Bethlehem weist, und Lichter sind es, mit denen wir den Weihnachtsbaum schmücken. Ein solches lebenserhaltendes Symbol ist aber auch der Hirte selber. Der antike Gott Dionysos, der Gott der Hirten und des Weinstocks, galt den Griechen und den Römern als ein lebensspendender Gott. Der 6. Januar galt im römischen Altertum als sein Geburtstag, also derjenige Tag, den später die Christen als Epiphanias Domini feierten, als den Tag der Erscheinung Christi im Tempel. Dem Hirten haftete aber auch etwas Paradiesisches an. Im griechischen Idealland Arkadien, der ewigen Blütenlandschaft der antiken Dichtung, sind es die Hirten, die gemeinsam mit Nymphen und anderen Gottheiten den Traum vom irdischen Paradies verwirklichen, umgeben von schattigen Grotten, denen eine Quelle entspringt, inmitten von Blumen, Weinstöcken, Vogelgesang und summenden Bienen, einander besingend und liebend. Ihre Schutzgötter sind Eros und Pan. Wenn Hirtenmusik in der europäischen Weihnachtsmusik eine so große Bedeutung gewinnen konnte, vor allem seit der Barockzeit, dann klingt dabei immer auch so etwas mit wie die Sehnsucht nach der alten Hirtenlandschaft Arkadien. Das heißt, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Will mich unter Hirten mischen, an Oasen mich erfrischen, heißt es in Goethes westöstlichem Divan. Und als ein jubelndes Bekenntnis zum Hirtenstand erweist sich Fausts triumphaler Hymnus an Arkadien im zweiten Teil von Goethes großer Dichtung. Ich zitiere: Die Quelle springt, vereinigt stürzen Bäche, und schon sind Schluchten, Hänge mattengrün. Auf 100 Hügeln unterbrochener Fläche siehst Wollenherden ausgebreitet ziehen. Pan schützt sie dort, und Lebensnymphen wohnen in buschiger Klüfte feucht erfrischtem Raum. Und sehnsuchtsvoll nach höheren Regionen erhebt sich zweighaft baumgedrängt an Baum. Gelockt auf selgem Grund zu wohnen, du flüchtetest ins heiterste Geschick, zur Laube wandeln sich die Thronen, arkadisch frei sei unser Glück. Und abschließend heißt es in Fausts Arkadienhymnus: Hier ward Apoll den Hirten zugestaltet, das ihm der schönsten einer glich. Denn wo Natur im reinen Kreise waltet, ergreifen alle Welten sich. Das Miteinander von einfachen Menschen, Hirten und Gottheiten, Nymphen, Apoll, ist im arkadischen Idealland so vorhanden gewesen, wie am Tage der Verkündigung durch die Engel an die Hirten. Hier war Apoll den Hirten zugestaltet, hier waren die Engel den Hirten zugestaltet. Hier wie dort das Bild eines idealen Lebens. Der antiken Vorstellung vom schönen, verliebten Hirten war aber mit dem Christentum auch das Bild vom guten und segnenden Hirten zur Seite getreten, dazu die Weihnachtsszene mit den Hirten auf dem Felde. Besonders dieses anheimelnde Bild hatte musikalische und musikgeschichtliche Folgen. Noch heute pilgern zur Weihnachtszeit süditalienische Pifferari und Zampagnori, das heißt Schalmei- und Dudelsackpfeifer, nach Rom, um dort, wie einst die Hirten zu Bethlehem, vor den Weihnachtskrippen und Madonnenbildern zu musizieren und zu singen. Die einfachen, aber charakteristischen Melodien und Rhythmen dieser noch heute geübten Hirtenmusik wurden seit dem Frühbarock, also seit etwa 1600, als musikalische Topoi in die Kunstmusik übernommen. Sei es als Pastorale und Siciliano, als Noel oder als Musette. So verbinden sich in der Gestalt des Hirten antike und christliche Glücksvorstellungen. In der Gestalt des Hirten verspüren wir das Sehnen der Menschen nach Erlösung in dunklen Tagen. Johann Gottfried Herder hat es noch vermocht, diese Einheit zu erkennen, als er 1784 schrieb, auch ich in Arkadien. Das ist die ewige Inschrift auf dem Monument aller Lebendigen, in der sich immer wieder verwandelnden, immer wieder neu erwachenden Schöpfung. Wir hören jetzt noch einige Klangbeispiele für Hirtenmusiken. Das Charakteristische der originalen, ursprünglichen Hirtenmusik war, dass über einem stehenden Klanggrund, wie er besonders durch den Dudelsack ausgeführt werden kann, einfache Melodien erklingen, vorzugsweise in einem wiegenden Siciliano-Rhythmus. Dieses Urbild der Hirtenmusik können wir weiterverfolgen, auch in den Kompositionen hohen artifiziellen Grades, etwa bei Johann Sebastian Bach oder Händel. Wir hören zunächst von dem französischen Komponisten des 17. Jahrhunderts Louis-Claude Daquin ein Noël für Orgel. Hier versucht der Komponist, die Hirtenmusik auf die Orgel zu übertragen. Ich habe ganz deutlich gehört, wie der Komponist hier versucht, den Klang des Dudelsacks, des Hirteninstrumentes, auf die Orgel zu übertragen. Etwas ganz Ähnliches hat auch Johann Sebastian Bach komponiert. Er nennt sein Werk aber nicht Noel, das war ein französischer Terminus, sondern pastorale Hirtenmusik. Thank you. hören wir ein weiteres Beispiel. Jetzt ein Beispiel für Orchester, und zwar die Hirtenmusik aus dem Weihnachtskonzerto des italienischen Barockkomponisten Arcangelo Corelli. Wir merken ganz deutlich, wie das Urbild der Hirtenmusik, die auf Dudelsack gespielt wird, auch bei diesen hochkünstlerischen Dokumenten noch lebendig geblieben ist. Dasselbe gilt auch für die Hirtensinfonia am Beginn des zweiten Teiles des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Noch ein weiteres Beispiel für eine sehr kunstvolle Hirtenmusik. Wir hören den Anfang der Weihnachtskantate in Dulci Jubilo von Dietrich Buxtehude. Liebe verehrte Anwesende, ich komme zum Schluss meiner Ausführungen. Wir haben eingangs gehört, dass es Engel waren, die das Ereignis der Christgeburt den Hirten verkündeten. So lautet es im Bericht des Evangelisten Lukas. Engel und Hirten. Gottesboten einerseits und Menschen der ärmsten sozialen Stufe andererseits waren es, die am Beginn der biblischen Weihnachtsgeschichte stehen. Zwischen diesen beiden Sphären ist denn auch seit 2 Jahrtausenden die musikalische Ausdeutung der Weihnachtsbotschaft angesiedelt. Dem Gloria in Excelsis Deo der Engel steht das schlichte In Dulci Jubilo der Hirten gegenüber. Doch erst gemeinsam sprechen sie die ganze Fülle des Weihnachtsgeheimnisses aus. Eines Geheimnisses, das im Et Incarnatus est, in der Menschwerdung Gottes, seine höchste Wahrheit offenbart, zum Segen dieser Welt und ihrer Menschen. Vielen Dank.
Professor Dr. Phil-Hans-Dieter Wohlfahrt wurde 1933 in Bückeburg geboren und studierte seit 1954 die Fächer Musikwissenschaft, Philosophie und Geschichte an den Universitäten Münster, Freiburg und Heidelberg. Früh begann er auch seine Ausbildung als Pianist bei der Bückeburger Klavierpädagogin Helene Hillmann und versuchte eigene Kompositionen, insbesondere Vertonungen von Gedichten. Nach seiner Assistentenzeit bei Reinhold Hammerstein in Heidelberg und der Promotion zum Dr. Phil im Jahr 1968 mit einer Arbeit über den Bachsohn und Bückeburger Hofkapellmeister Johann Christoph Friedrich Bach als Instrumentalkomponist, wirkte Wohlfahrt an der Hochschule für Musik in Freiburg als Dozent und auf dem neu eingerichteten Lehrstuhl bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1998 als Professor für Musikgeschichte. Auch über seine Emeritierung hinaus lehrte Wohlfahrt im Rahmen des von ihm gegründeten Seniorenkollegs an der Hochschule für Musik und als Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Von den zahlreichen Publikationen Wohlfahrts seien lediglich seine Mitarbeit bei der Enzyklopädie »Die Musik in Geschichte und Gegenwart« und am großen Herder-Musiklexikon erwähnt, sein Buch über Johann Sebastian Bach, erschienen 1984 in Freiburg, sowie seine Einführungen bei den Staufener Musikwochen. Wohlfahrt wirkte daher als vielseitiger Vermittler von Musik, als Forscher, als Rezensent, als Redner oder als Pianist, der unter anderem mit seinem Sohn, dem Bratschisten Sebastian Wohlfahrt, in Kammermusikabenden auftrat. Wohlfahrts Vorträge sowie sein Vortragsstil wurden nicht nur von seinen Studierenden bewundert. Als Meister des Wortes bezeichnete ihn Professor Dr. Klaus Thomas in seinem Geleitwort in der Festschrift für Hans-Dieter Wohlfahrt. Europa, Residenz der schönen Künste, 1998 erschienen in Freiburg. Zitat: Es ist ein Genuss, seinen Einführungen und Vorträgen zu lauschen. Gestützt auf umfassende literaturgeschichtliche und sprachwissenschaftliche Kenntnisse vermag er meisterhaft in den Wesenskernen die Eigenart von Dichter und Werk zu führen. Seine Vorträge sind immer hörenswert, auf höchstem Niveau konzipiert, bleiben sie dennoch einfach, verständlich, auf das Wesentliche beschränkt, gerinnen immer wieder zu Präambeln zahlloser künstlerischer Veranstaltungen, auf die sich die Hörer deshalb besonders freuen. Zitat Ende. Wohlfahrt engagierte sich stets für alte Musik und die historische Aufführungspraxis, beispielsweise für die Kulturprogramme auf Schloss Ebnet, die er gemeinsam mit Nikolaus von Geiling-Westphal ins Leben gerufen hat. Das Forum für alte Musik Freiburg ernannte Wohlfahrt zum Ehrenvorsitzenden. Dieselbe Funktion hat er in der Stiftung Sammlung historischer Tasteninstrumente Neumeier-Junghans-Tracy im Schloss Bad Krozingen inne. Für sein Engagement erhielt Wohlfahrt die Verdienstmedaille der Stadt Bad Krozingen und wurde zu deren Ehrenbürger ernannt. Hieran zeigt sich als Kennzeichen von Wohlfahrts Umgang mit der Musikgeschichte ein im besten Sinne kulturgeschichtlicher Ansatz, den er insbesondere auch auf das interdisziplinäre Forschungsfeld zwischen Musik und Literatur, Musik und Sprache ausdehnte. Die hier publizierte Rede über die musikalische Deutung der Weihnachtsbotschaft ist dafür ein besonders prägnantes Beispiel. Diese Rede besaß im Repertoire Wohlfahrts einen besonderen Ruhm, hatte er sie doch mehrmals gehalten, 1985 in Mannheim, 1986 in Karlsruhe und 1989 in Konstanz, jeweils kurz vor Weihnachten.